Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Heute zu einer ungewöhnlichen Aufnahmezeit zum Sonntag, aber da wollen wir uns natürlich hier auch nicht lumpen lassen und möchten heute auch wieder vier Aktien mitbringen, die für den Dezember, respektive natürlich auch für die nahe und auch ferne Zukunft geeignet sein könnten in diesem Moment, die einfach aktuell sehr spannend sind. Philipp, es war eine aufregende Woche an den Börsen, aber auch so, oder?
Auf jeden Fall. Also viel los, deswegen mussten wir leider oder können wir heute zum Glück auch noch zum dritten Advent. Erstmal großen Dank auch an unsere Familien, dass sie das so mitmachen, dass wir jetzt hier die nächsten 60 Minuten mit euch über Aktien sprechen können. Und Marcel, dritter Advent, aktuell gibt es ja Türchen zum Öffnen und wir haben ein Riesentürchen, was wir jetzt noch für euch öffnen möchten zum dritten Advent. Wir wollen euch nämlich einladen zu unserer Weihnachtsfeier. Nächsten Freitag, 20 Uhr, geht es los. Der Stefan von der Consorsbank ist mit dabei. Wer Lust hat, kann sich aktiv beteiligen mit Investmentideen, die wir dann besprechen. Aber natürlich auch kann man nur zuhören, wenn man das möchte. Den Link für eure Kalendereinladung findet ihr in den Shownotes. Und ich freue mich riesig drauf. Also wird richtig cool, weil in der Folge davor, die bringen wir ja auch diese Woche dann oder nächste Woche am Freitagnachmittag schon, da schauen wir unseren großen Depot-Jahresrückblick an und dann werden alle Spekulationen aufgelöst. Marcel, ich würde dir jetzt anbieten, dass wir heute auch Schluss machen mit Spekulationen.
Ja, es wird auch schwierig
sonst. Gibt jetzt nichts Neues mehr. Wir haben vier spannende Investmentideen heute mit dabei. Wer Bock hat auf die Watchlist, aber natürlich auch auf uns jeden Tag, der kann in unsere WhatsApp-Gruppe kommen. Für einen Kaffee im Monat, da ist richtig viel los. Wir besprechen Investments, Investmentideen. Also super vieler Mehrwert für gerade mal 4 Euro oder nicht mal einen Kaffee, wenn man so die Starbucks-Preise kennt. Ja, wir sind ein Grande XXL-Kaffee.
Herrlich.
Und dadurch, dass ja jetzt auch heute der dritte Advent ist, Weihnachten ist die Zeit der Nächstenliebe, wünsche ich mir auch was von unseren Hörerinnen und Hörern. Nämlich, gebt uns gerne 5 Sterne bei Spotify, bei iTunes. Aber solltet ihr auf YouTube zuschauen, bitte auch hier gerne abonnieren, liken, kommentieren. Und wir haben eine Präsentation jetzt für den Podcast zu jeder Aktie. Das ist mehr Aufwand, aber das sind wir bereit auch hier zu geben und auch den zu tun. Schreibt uns super gerne, ob ihr da überhaupt Lust drauf habt, diese Charts auch zu den Aktien zu sehen, so wie wir es heute vorbereitet haben. Marcel, ich habe heute ein paar spannende Themen mit dabei. Nämlich, ich habe eine Investmentidee aus Großbritannien mit dabei. Dazu war ich ja wieder in Amsterdam die Woche und da ist ja immer neben meinem Hotel von Just Eat Takeaway die Europazentrale. Heute möchte ich mit dir über ein IPO sprechen von einem Wettbewerber, nämlich Delivery Hero, in einer meiner Lieblingsstädte, nämlich in Dubai. Dann sprechen wir darüber, über ein Unternehmen, dessen Produkte und Dienstleistungen ich diese Woche mehrmals genutzt habe, nämlich Uber. Wir sprechen über höhere Rüstungsausgaben, die in Europa auch jetzt geplant sind und wie man davon profitieren könnte. Ein Flop habe ich tatsächlich nicht, weil ich finde, dritter Advent ist für mich einfach flopfrei.
Okay.
Und dann haben wir natürlich spannende Investmentideen und das Schöne ist, wenn du schon sagst, wenn du die Investmentideen vorab liest, die ich mitgebracht habe, oh Gott, vielleicht sollte man hier wirklich einsteigen, dann müssen es ja Kracherunternehmen sein.
FOMO ausgelöst.
Also, was hast du denn jetzt noch hier alles heute für uns mit dabei?
Es gab viel Bewegung bei den Quartalszahlen, da möchte ich drauf eingehen. Wir haben eine Übernahme in Deutschland gesehen, die wir sicherlich nochmal besprechen sollten. Und dann gab es auch ziemlich viele Wendungen im Bereich der US-Krankenversicherern in den USA. Ist da auch einiges passiert. Es gibt einen Top der Woche bei mir, auch aufgrund von guten Quartalszahlen und einen Flop, den ich trotz des dritten Adventes mitgebracht habe. Mhm. Ansonsten, würde ich sagen, haben wir da eine spannende Diskussion jetzt gleich vor uns.
Dann haben wir natürlich auch für heute einen Werbepartner mit dabei und das ist nämlich Companisto. Und hier kannst du, wenn du möchtest, dich kostenlos, aber nicht umsonst anmelden, gerne über den Link in unseren Shownotes. Und dann gibt es natürlich da auch immer Startups, in welche man investieren kann. Man bekommt eigene Aktien. Marcel, wir haben insgesamt investiert 9.781,10 Euro. Und der aktuelle Portfoliowert ist minus 13,65%, also 8.445,68 €. Aber wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Fangen wir mit dem Schatten an. Wir haben natürlich auch hier Totalverluste erlitten. Das ist aber normal, wenn man so dieses Angel-Investment macht. Deswegen auch hier breit gestreut, nie bereut. Ein weiteres Unternehmen, das uns jetzt verlassen hat, Marcel, mit denen hattest du ein Interview geführt, Fritzi Frisch.
Oh, ja.
Ist leider auch, wie sagt man, in Wuppertal über die Wupper gegangen. Mhm. Hive System Aber auch Content Pepper, Solana tief. Aber wir haben natürlich auch hier Unternehmen, die sich richtig stark und positiv entwickelt haben. Nämlich ist unsere Beteiligung bei Heroes Software plus 276%, Green City Solutions plus 60% oder auch Adaptive Balancing Power plus 30,63%. Und in der aktuellen Runde gibt es natürlich auch wieder zum Beispiel Inhaber, OMC 2024 ist mit dabei, Fable, Hero Motors bei eWorks, Enoch Robotics. Ich würde sagen, Marcel, wir stellen den Link in die Shownotes. Ihr schaut euch das jetzt einfach mal an. Und du erzählst uns doch mal jetzt, welche Quartalszahlen haben dich diese Woche, lieber Marcel, so richtig vom Hocker gehauen?
Ja, also nicht investiert bin ich, aber doch im Fokus stehend ist Oracle. Ja, sie sind ja als vierter Cloud-Nachzügler so richtig dazugestoßen und da sieht man auch, dass sie weiter ordentlich wachsen und richtig Marktanteile für sich gewinnen. Trotzdem waren die Quartalszahlen so ein bisschen neben der Spur, also alles etwas unter den Erwartungen. Bei 9% Umsatzwachstum kann man aber trotzdem von einem insgesamt, von einer guten Entwicklung, auch einem insgesamt guten Quartal sprechen. Nichtsdestotrotz, hier hat man ganz viel Cloud-Wachstum dabei. Mit Cloud-Wachstum meine ich jetzt 24%. Das ist schon echt üppig. Gerade auch die Cloud-Infrastruktur mit 52% sieht oder zeigt auch, dass hier das ganze Thema Ausbau weiter vorangeht. Cloud-Anwendungen wachsen bei Oracle bei 10% auf 3,5 Milliarden auch schon sehr solide. Und die ganze Anwendung dazu im Bereich Cloud ist bei den bei den CRM-Programmen und all dem, was dazugehört, 1,8 Milliarden Dollar. Und plus 19%. Also auch hier ordentlich, man muss sagen, die Rekordnachfrage nach KI hat den Umsatz von Oracle Cloud und Infrastructure im zweiten Quartal um 52% gesteigert, weil sie eben hier eine große Wachstumsrate sehen. Gerade bei den Hyperscalern gibt es da in der Cloud-Infrastruktur immer noch sehr viel Geld, was da reinwächst. Das Wachstum der KI-Segmente soll eben weiter auch fortschreiten und der GPU-Verbrauch stieg im Quartal um 336%, also da die ganzen Prozessoren, die da eben auch eingesetzt werden, sieht man eben, wie auch ja, da sehr viel vonstatten geht. Für den schnellsten KI-Supercomputer mit einer Skalierung von bis zu 65.000 NVIDIA H200 GPUs wurden jetzt auch ausgeliefert. Das ist halt auch nochmal etwas, wo man sagt, okay, das sieht man erstmal, wie NVIDIA weiterhin gefragt ist und auf der anderen Seite aber Oracle da ordentlich mitarbeitet und die Partnerschaft mit Meta wurde auch bekannt gegeben, nämlich das ganze Sprachmodell von Meta soll auf der Oracle Cloud jetzt noch erweitert werden und zusätzlich noch Kapazitäten ermöglichen für Meta und das ist natürlich auch eine spannende Kooperation. Trotzdem ist die Aktie etwas unter Druck geraten, gerade weil man eben auch die Aussichten und die Quartalszahlen ein bisschen verfehlt hatte, aber alles im Rahmen des Machbaren. Man muss sagen, Oracle ist sehr stark gelaufen dieses Jahr. Hat zur Folge, dass natürlich auch, ich sag mal, selbst wenn es ein bisschen daneben liegt, natürlich ein bisschen mehr auch fallen kann. Ich glaube, jeder, der hier dann länger investiert ist, wird sich darüber nicht großartig ärgern. Und vor allen Dingen ist jetzt auch nichts gebrochen oder so. Ne? Also dieser Abverkauf war auf einem ganz normalen Niveau und alles in Ordnung. Auch charttechnisch hier keine Bedenken.
Schauen wir uns die Aktie mal an. Jetzt seht ihr natürlich auch die Präsentation YouTube, Spotify. Wie gesagt, da gibt es die auch schon zu sehen. Also auch bei Spotify und das sieht richtig gut aus, finde ich. Also ich finde, man kann es auch erkennen. Ich höre ja auch selber Podcasts und habe mir das mal angeschaut auf Spotify. Sieht, finde ich, ganz cool aus. Wir haben natürlich Oracle auf unserer Watchlist und da haben wir eine Bruttomarge von 71%, eine operative Marge von 29%, eine Kapitalrendite von 14%. Interest Coverage ist so ein leichtes Manko hier, also sie sind stark verschuldet. Das machen sie aber, weil sie haben auch eine starke Cash Conversion von 112%, also sie sind in der Lage, Free Cashflow zu generieren und das auch ganz ordentlich. Die Analysten sehen für nächstes Jahr ein Anziehen beim Umsatz und auch beim Gewinnwachstum. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir hier sehen, dass die Aktie so nach oben katapultiert wird, Marcel, weil wir haben ja eigentlich einen großen Tanker gehabt, der jetzt auf einmal wieder schneller fährt.
Ja.
Und das bedeutet, wir entwickeln uns von, nach Peter Lynch, von einem Average Grower, also den man entspannt nach KGV bewertet, zu einem sogenannten Fast Grower. Und Peter Lynch sagt, bei Fast Growern, schau dir die Fantasie an, die da drin ist. Das ist die Cloud. Wenn du daran glaubst, gibt es eigentlich nur eine Lösung. Buy, hold and check. Und deswegen haben wir das auch hier so in der Bewertung mit Fragezeichen. Ich würde sie nicht mehr nach dem KGV bewerten wollen, sondern hier wirklich sagen, wenn man überzeugt ist, muss man bereit sein, Volatilität auszuhalten, wie du es gesagt hast. Und dann ist meine Meinung hier ganz klar, Harakiri. Wer überzeugt ist, rein. Wer nicht überzeugt ist, So ist es. Dann bleibt man einfach ein bisschen draußen. An der Seitenlinie stehen.
Genau, also bisher hat es sich gelohnt, dieser Einstieg. Generell, der Aufwärtstrend ist insgesamt intakt. Und man muss einfach sagen, dass man das, klar, die hohe Verschuldung ist zwar da, aber liegt natürlich an der Übernahme auch an, von Tschörner, die man gemacht hat. Die wirkt ja gerade auch erst so richtig mit. Das ist ja auch nochmal ein Riesenvorteil, dass man gerade im Gesundheitsbereich da sehr viel im Cloud-Bereich skalieren kann. Das ist wirklich toll. Insofern, tolles Investment, tolle Aktie. Das Gleiche trifft auch auf Adobe zu, in meinen Augen. Wirklich auch wieder an sich ein gutes Quartal gehabt mit 11,1% Wachstum. Wirklich über den Erwartungen, auch gewinnseitig konnte man besser performen, als das von Analysten geschätzt wurde. Der operative Cashflow bei 2,92 Milliarden auf Rekordniveau und die Aussichten, naja, die wurden etwas verfehlt. Vor allen Dingen auch Währungseffekte und die Umstellung bei den Abos soll hier zu, ja, ich sag mal, einer gewissen Verschwimmung, also einfach, dass es hier nicht mehr ganz linear weitergeht im Wachstum. Ne? Da muss man erstmal so eine Art, also ich will jetzt nicht Übergangsjahr sagen, weil das nicht ganz zutreffend ist, aber da gibt es eben Effekte, die hier nicht ganz den Umsatzwachstum beibemessen werden. Die Aktie deswegen 10% trotzdem im Minus und ist dann auch danach noch weiter gefallen. Bin ich gespannt, wie sich hier weiterentwickelt. Die Adobe-Aktie selber kann, da kann man auch ganz gut sagen, dass die ihre Unterstützung schon getroffen hat. Bei den, muss ich kurz selber schauen, bei 450 ist da schon wieder abgeprallt oder 455 Dollar und geht jetzt schon wieder in Richtung Norden hoch und da scheint die Unterstützung weiterhin zu halten.
Also man sieht auch fundamental, dieses Unternehmen ist natürlich eine Bank. Bruttomarge 87%, Nettomarge 34%, Kapitalrendite, da hat gerade hier unsere Datenbank nicht so richtig hingehauen, aber die ist auch mehr als 0%. Die Interest Coverage ist negativ, das heißt, dieses Unternehmen ist nicht verschuldet. Dazu haben wir eine Cash Conversion auch wieder von 127%, brutal gut. Und jetzt haben wir hier natürlich auch wieder, da müssen wir auch nochmal kurz drüber sprechen, Marcel, fundamental, diese Aktie ist die letzten Jahre immer beim Umsatz und Gewinn zweistellig gewachsen. Und jetzt gehen die Analysten davon aus, dass wir vielleicht so ein Jahr haben, wo wir so auf ein Umsatzwachstum von unter 10% fallen. Und das würde dann auch wieder bedeuten, hier kommen wir vielleicht in den Bereich, dass wir jetzt einen Average Grower haben. Also, dass sich die Bewertung einfach ein bisschen verschiebt, was auch hier vielleicht diese Rücksätze aktuell ein bisschen erklären kann. Aber das ist hier so ein bisschen so ein Kampf, würde ich sagen. Also
Bulle gegen Bär.
Ja, wir haben nicht so wirklich so ein, dass, wenn Sie jetzt selber sagen würden, das Umsatzwachstum fällt jetzt auf 6-7%, dann wäre natürlich nochmal ein größerer Rücksetzer auch gekommen, weil wir dann die Aktie anders bewerten müssen. In den letzten Jahren war einfach typisches Buy and Hold genau der richtige Weg, eine richtige Dauerläuferaktie. Das, der Umsatz und auch der Gewinn, das soll alles weiter steigen. Deswegen bin ich persönlich auch der Meinung Buy and Hold und ich glaube auch, Marcel, dass Adobe im nächsten Schritt eine Dividende ankündigen wird. Ich glaube, das ist nicht mehr weit, weil dieses Unternehmen jetzt einfach nicht mehr so exponentiell wächst, sondern sehr solide. Man braucht jetzt wieder hier ein bisschen mehr Fantasie, um vielleicht auch andere Investoren anzulocken, nämlich Dividendenwachstumsinvestoren etc. Ich glaube, wie gesagt, die Dividende ist nicht weit. Das Produkt ist toll. Wer kennt denn nicht PDF? Ich glaube, das ist eines der meistgenutzten digitalen Produkte der Welt. Aber sie haben natürlich auch sehr viel, sie haben die Firefly-Übernahme, aber sie müssen jetzt auch, glaube ich, auch so ein bisschen beweisen, vielleicht wäre auch ein Kapitalmarkttag einfach mal toll, wo sie zeigen, dass sie trotz KI und was alles kommt, nicht wegzudenken sind, sondern eher mehr noch mithelfen werden. Und spannendes Geschäftsmodell, volles Abo-Modell, tolle Margen, wie gesagt, meine Idee für nächstes Jahr wird sein, dass die Dividende kommt.
Okay, ja, ist auch doch spannend. Wir könnten sich locker leisten. Ich bin investiert.
Richtig,
der Disclaimer einfach so schon mal dahin.
5% mal ausschütten, dann kommen schon die nächsten. Also wir haben es dieses Jahr gesehen. Meta, die Aktie ist hoch. Alphabet, die Aktie ist hoch. Salesforce. Salesforce. Und dieses Unternehmen ist ja auch kein kleines Unternehmen mehr. Es ist groß. Ich will eine Dividende sehen. Könnte mir aber auch vorstellen, hier spekulativ einzusteigen, dass hier bald eine Dividende kommt. Ich denke, wenn man überzeugt ist, buy and hold, alternativ könnte man noch einen Sparplan machen, aber ich glaube, das ist einfach eher eine Aktie, wenn die sich gefangen hat. Stumpf ist Trumpf, hier einsteigen.
Ja, genau, so habe ich es damals auch gemacht. Jetzt bin ich auch relativ trotzdem noch, auch nach dem Abverkauf, noch gut im Plus oder weit im Plus. Und tatsächlich sehe ich es, also die Gefahr ist ja aktuell, was der Markt so ein bisschen pessimistisch sieht, dass hier die KI Anwendungen nicht monetarisiert werden zusätzlich. Ne? Man kriegt das irgendwie nicht, also zumindest offiziell so noch nicht hin, dass man das, oder das ist doch das große Fragezeichen, wie verdient ja. Adobe damit richtig Geld? Und da glaube ich, werden sie eine gute Lösung finden, die auch passt zu den restlichen Geschäftsanwendungen auch. Und da bin ich eigentlich zuversichtlich. Vor allem, wenn man die Bewertung anschaut beim KGV, ich meine, früher waren sie astronomisch hoch bewertet, Adobe, und jetzt sind sie da reingewachsen, deswegen kann ich gut verstehen, wenn jemand sagt, der erst zwei, drei Jahre investiert ist, es hat sich überhaupt nicht gelohnt, dieses Investment. Ja, stimmt, weil davor waren die Rallye so groß, das sind astronomische ja. Bewertungen rein, und jetzt geht es so in die solide gesetzte Bewertung hinein, deswegen sie jetzt da auch insgesamt gut angewachsen sind, aber da ist ein Potenzial da, um dann doch mal ein relatives Schnäppchen mitzunehmen. Bleibe ich auch investiert, mache ich gar kein Fragezeichen dahinter. Broadcom. Herzlichen Glückwunsch an alle, die investiert sind. Philipp, auch an dich in dem Falle, weil Bonjour. Das natürlich wahnsinnig starke Entwicklungen sind, die wir von dem wiederum, auch wie bei Oracle, einen Dino, der so richtig in Fahrt gekommen ist, gefällt ja. mir sehr, sehr gut. Auch hier die Gewinne wieder deutlich über den Erwartungen. Umsatz war im Rahmen des vorhergesehenen bei 51% Jahresvergleich. Wachstum ist natürlich schon heavy. Ne? Also muss man Chapeau sagen, 14,6 Milliarden Quartalsumsatz, der freie Cashflow 5,5 Milliarden Dollar, das sind 39% des Umsatzes, die vierteljährliche Dividende plus 11%, wer aktuell einsteckt, der hat, was hast du gesagt, 0,6%
Dividende. 0,69.
Und du hast mittlerweile 3,
ich bin jetzt bei über 3 angekommen mit ja. dieser Erhöhung, ja.
Also da merkt man erstmal so, was der Zinseszins, wenn man auch die Aktie mitsteigt Wahnsinn. Noch, überhaupt mitbringt. Die Umsatzprognose für das erste Quartal wird auf 22% Wachstum geschätzt. Und ja, im Vergleich zum vorangegangenen Jahr hat man tatsächlich umsatzseitig 44% zugelegt. Das ist ein Rekordwert. Und Hut ab, vor allen Dingen auch, dass es jetzt nach und vor stärker gelingt, VMware zu skalieren und da auch so es zu integrieren, dass es richtig ja, hebelt.
Ne? Marcel, stell dir vor, du hast Produkte für die Cloud, für KI. Und jetzt hast du auf einmal eine Software, die Leute nutzen oder Unternehmen nutzen, die Produkte für die Cloud und für die KI benötigen.
Ja.
Das ist ja hier so ein
ja,
also, absolut. Love is in the air, ich fühle es.
Ja. Die KI-Umsätze sind dreistellig gestiegen dieses Jahr, das ist schon echt heavy. Also,
tolle Entwicklung. Ja, und dieses Unternehmen ist auch einfach, ich bin ja damals wirklich eingestiegen, weil ich dieses Thema Chip etc. einfach mal spielen wollte. Und für mich der Grund, weil ich sage ja ehrlich, ich kann das wenig fassen, war damals die Dividende, weil die war schon ordentlich und ich dachte mir, naja, die erhöhen die immer so schön, die wissen schon, was sie machen. Dann kam die VMware-Übernahme, da war ja der Markt auch so ein bisschen skeptisch, aber jetzt 70% Bruttomarge, 45% operative Marge, 23,93% Kapitalrendite. Selbst die Verschuldung geht runter, die Cash-Conversion brutal stark, 125%. Und das Unternehmen ist von einem Average Grow. Wir hatten ja auch mal hier KGV-Zeiten, die waren ja lächerlich, ja, unter 20.
Ja.
Jetzt sind wir natürlich viel höher, weil die Aktie eine Rallye hat. Ich bin jetzt 299% im Plus. Ganz wichtig für alle, das möchte ich ja auch nochmal transparent sagen, ich habe mein Investment rausgenommen bei 200% und lasse den Rest jetzt einfach durchlaufen. Ich glaube, wir sehen jetzt hier für die nächsten Jahre wieder einen Fast Grower, also ein Unternehmen, dessen Umsätze und Gewinne zweistellig wachsen. Und deswegen ist auch hier wieder, schau dir die Fantasie an. Glaubst du an die Fantasie, dann buy and hold und gegebenenfalls mal nachkaufen, wenn deine Fantasien immer weiter aufgehen. Aber man sollte sich natürlich auch die Fantasien bestätigen lassen.
Ja, durch die Realität.
Durch die Realität. Das ist vielleicht auch ganz wichtig bei solchen Unternehmen. Vielleicht auch mal sich mal kurz aufschreiben, warum investiere ich, was ist die Fantasie. Mal prüfen, könnte das hinkommen, wird das erreicht. Was aber immer ein guter Punkt ist, wenn man einen Fast Grower hat, sich die Kapitalmarkttage anschauen oder auch die Aussichten des Managements. Weil das Management sagt ja zum Beispiel, gibt ja eine sogenannte Guidance, also wir wollen dieses Jahr das erreichen, das erreichen, das erreichen und mal prüfen, hat das Unternehmen das in den letzten Jahren eigentlich überhaupt erreicht? Ja, setzen sich utopische Ziele oder nicht? Will ich damit leben? Kann ich damit leben? Also für mich ganz klar, buy and hold. Ich gebe meine Aktien jetzt aber nicht her. Also jeder, der sagt, jetzt, ja, habe ich ein paar. Also vielleicht hat jemand die Aktien. Ob ich jetzt mit einer vollen Position auf dem Niveau gerade einsteigen würde? Ich bin mir nicht sicher. Aber wenn jemand das mehr versteht, mehr Fantasie noch sieht, ich sehe viel Fantasie hier einfach bei der Integration, VMware etc., die Synergien, sie werden gehoben. Man kann den Kunden noch viel mehr anbieten. Deswegen, meine Meinung, auf Sicht von 10 Jahren ist Buy and Hold. Kürzere Sicht vielleicht ein Sparplan. wenn man sich ein bisschen unwohl fühlt auf diesen Höhen, dann vielleicht auch nochmal einen Schritt zurück. Ich kann mir schon vorstellen, dass diese Aktie hier irgendwann nochmal einen Rücksetzer hat.
Das ist sehr wahrscheinlich. Der Sprung, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, sind 24% gewesen an dem Tag. Also wirklich ordentlich losgelegt. Die Aktie auch ein schöner Ausbruch aus der Konsolidierungsphase, also einer Seitwärtsphase, muss man ja sagen. Das war jetzt nicht wirklich zum Abverkauf. Dass die 24% nochmal abverkauft werden, ist aber sehr wahrscheinlich, zumindest über die Laufe der nächsten Wochen und Monate, weil natürlich ja auch die Lücke geschlossen wird im Chart und da kommen natürlich immer mal ein paar Verkäufer hinein, das wird auch wieder volatil zugehen und bei 175 bis 180 kann man durchaus nochmal den Einstieg oder dann den Einstieg erwägen, wenn es soweit ist. Das kann aber wie gesagt noch ein bisschen dauern, daher jetzt nicht FOMO an den Tag legen, sondern einfach entspannt mit beobachten und dann einfach reingehen. Die Aktie wird jetzt nicht nochmal weitere 20% auf die 24% des Donnerstages draufsetzen, da bin ich davon, nee, vom Freitag natürlich, bin ich überzeugt von. Also langfristig top, muss man sagen.
Ich habe eine Idee mitgebracht für 2025, Marcel, und diese Idee ist nicht von mir. Ich habe es in einem Wirtschaftsmagazin gelesen, aber fand sie sehr spannend. Es geht um den Finanzplatz London. Und es scheint so, dass reiche Amerikaner ihr Geld aktuell nach Großbritannien umziehen und Investorengelder, einige fließen da auch hin. Der Finanzplatz London gilt angeblich für die Ära Trump, die jetzt bald loslegt, als eine Art Rückzugsort. Aber wichtig, natürlich gibt es auch in Großbritannien Risiken. Aber der Michael Brew, der Chief Investment Officer beim britischen Vermögensverwalter Martin Curry, sagt, der britische Aktienindex FTSE sei ein sehr guter Ort, um sich zu verstecken. Und jetzt, warum könnten britische Aktien interessant sein, Marcel? Britische Firmen exportieren nämlich vor allem Dienstleistungen und weniger Industriegüter in die USA. Ja, also Unternehmensberatungen etc. Und Trump droht ja immer mit Importzöllen aus Europa, nämlich von bis zu 20%. Und die würden die britische Wirtschaft weniger treffen, weil die britische Industrie wenig exportiert nach Großbritannien als zum Beispiel wir in Deutschland. Rund ein Drittel der im FTSE 100 Index notierten Unternehmen kommen dabei aus Branchen wie Konsumgüter oder Gesundheit. Die gelten natürlich weiterhin als krisenfest, also Reckitt Benckiser, ne, Unilever sitzt da. Außerdem weist Goldman Sachs darauf hin, dass überproportional viele britische Unternehmen einen Großteil ihrer Gewinne in den USA verdient und somit direkt von Trump versprochenen Steuersenkungen und Deregulierung profitieren könnten. Was aber spannend ist, im November flossen erstmals seit mehr als 3 Jahren netto wieder mehr Gelder von Privatanlegern in britische Aktienfonds. Das Plus lag unterm Strich bei mehr als 350 Millionen Euro, nachdem seit 2021 über 25 Milliarden Pfund abgeflossen sind. Hast du investiert in einen britischen Fonds?
Nee.
Was?
Tatsächlich nicht. Also da bin ich leider, also ich habe jetzt auch nicht so die Angst vor dem,
vor
den wirtschaftlichen Entwicklungen durch Trump, ne, das gibt es bestimmt andere Risiken, die da deutlich höher sind als die wirtschaftlichen.
Ich finde aber jetzt, eigentlich könnte man sich mal, wenn man Lust hat, sich mit Aktien zu beschäftigen, sich mal wirklich diesen FTSE 100 mal
aufklappen
und wirklich mal durchgucken, welche Unternehmen machen welche Umsätze und Gewinne in den USA und welche Produkte und Dienstleistungen bieten sie an. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass diese Unternehmensberatung oder Investmentgesellschaften davon profitieren.
Ja, wir sollten uns einen Wecker stellen für in 4 Jahren und dann sehen wir mal, schauen wir mal, wo diese jeweiligen Unternehmen oder vielleicht auch der
FTSE. Wir müssen sie erstmal aussuchen.
Ja. Ja, stimmt, aber vielleicht auch der FTSE insgesamt, wie er sich entwickelt hat in der Zeit, vielleicht auch eine Outperformance erzielt hat zu DAX und Co. Ne? Also zum DAX ist es keine Kunst, aber zu allen großen auch US-Indizes.
Dass da was dran ist.
Aber es ist eine schöne Idee.
Ja. Scheint der Markt ja auch schon zu spielen, nämlich mit der Aktie der London Stocks Exchange Group. Sie sind der größte Börsenplatz in Großbritannien und diese Aktie läuft brutal an. Ja? Also seit wir so diesen, seitdem eigentlich jeder wusste, außer die Medien, dass Donald Trump es wahrscheinlich machen würde, läuft diese Aktie, zieht brutal an. Also 2024 ist so wirklich das Jahr. Die Aktie hat eine brutale Bruttomarge wie alle Börsenanbieter. Ich werde mal eine Watchlist machen mit Börsenbetreibern. Du weißt ja, ich stehe da ja voll drauf. 86% Bruttomarge, 16% operative Marge, Cash Conversion 246%, weil je mehr Geld dort angelegt ist, verkauft oder gekauft, je mehr gehandelt wird, desto mehr Geld verdienen sie natürlich.
Klar.
Und das Schöne ist, das mag ich natürlich auch im britischen Unternehmen, die Quellensteuer, ja, die gibt es einfach nicht im Moment. Linde ist ja auch jetzt in London, ist ja auch die Linde PLC, sprechen wir vielleicht später nochmal drüber. Aber ich glaube, hier ist schon viel vorweggenommen, weil laut den Analysten sollen die Umsätze jetzt zwar wieder anziehen, also von das Wachstum von 3% Umsatz auf 6,85, dann perspektivisch auf 7, vielleicht geht es auch nochmal auf 8 hoch. Wir haben hier nach Lynch, glaube ich persönlich, einfach wirklich einen Average Grower. Das ist kein Unternehmen, das jetzt auf einmal zweistellig wachsen wird. Das historische KGV liegt bei 24,6. Aktuell sind wir jetzt bei 32, macht nach dem Dreisatz eine Bewertung von 30% Überbewertung. Deswegen würde ich aktuell die Aktie beobachten, mir auf die Watchlist legen. Wie gesagt, ich mache das für euch. Ich werde eine Exchange Watchlist, also den Link zur Watchlist, die ist kostenlos, gibt es natürlich auch in den Shownotes. Aktuell spannendes Unternehmen, aber ich finde, sie ist kein Kauf, weil hier schon was eingepreist wurde die letzten Monate. Die Erklärung haben wir vielleicht jetzt gerade gehört. Wie siehst du es?
Ja, genau. Das wird sich sicherlich davon mit bemerkbar machen. Auf der einen Seite, nichtsdestotrotz sind natürlich auch die Börsen, dadurch, dass sie auch steigen, natürlich auch der Handel, das schlägt natürlich sofort durch, ja, in die Börsenbetreiber. Man sieht es an der deutschen Börse, ist ja im Prinzip das gleiche Geschäftsmodell in grün. Und ja, läuft ja auch gut und vor allem auch langfristig sehr gut, aber jetzt aktuell vielleicht nicht der beste Einstieg, nachdem die Aktie schon ganz schön im Rallye-Modus war. Ein Rücksetzer auf die 110 Euro umgerechnet sind durchaus denkbar nochmal und dann kann man da schon wieder neu entscheiden und neu abwägen, bin ich auch trotzdem langfristig positiv. Zalando übernimmt About You, das war die Nachricht der Woche, muss man fast schon sagen, zumindest was den deutschen Markt betrifft und ja, dafür müssen sie bloß 1,1 Milliarde Euro auf den Tisch legen. Das ist deutlich mehr als an der Börse bewertet und zwar 66% Aufschlag gibt es hier für die Eigentümer. About You gehört ja der Familie Otto, also dem Otto-Konzern muss man sagen und da ja, sind sich schon alle so ein bisschen einig. Laut Spiegel hat Zalando schon 73% sicher, da die Hauptaktionäre eben auch ihre Zusage schon gegeben haben. Und Analysten schätzen so knappe 100 Millionen Euro Synergien pro Jahr. Kann ich mir gut vorstellen, weil wenn alles auf einer Infrastruktur läuft, wird, ich sag mal, einem Team Marketing, einem Team so und da, ich sag mal, alles ein bisschen zusammengeführt wird, dann ist da natürlich ein echter Hebel, der sich auch sehr gut für das Unternehmen, was jetzt, ich sag mal, dann eins ist, auch bemerkbar macht. Da muss man auch sagen, About You macht 1,9 Milliarden Umsatz, das ist ja auch nicht wenig, aber eben noch hoch verlustreich, weshalb man eben hier dann auch recht schnell den Hebel umsetzen kann, weil Zalando kann das mittlerweile schon sehr positiv und das einfach mit, ja, ich sag mal, verstärkter Kraft, ohne großen Wettbewerb, muss man ja sagen, also zumindest nicht zwischen den beiden mehr, ist das durchaus eine schöne Chance, als hier ein bisschen den Schnäppchen-Tenor, den hat auch der Markt gespielt, erst ging es 4% runter, aber dann hat der Markt schon erkannt, Mensch, die Zalando-Aktie ging dann so ein bisschen in den Tagesbullenmodus um und ging dann sogar ins Plus noch geendet, also weil man offensichtlich mehr Chancen und Synergien sieht als große Risiken und das muss man ja auch sagen, die Risiken sind echt überschaubar. Wenn die 100 Millionen Euro Synergien pro Jahr einsetzen, dann sind sie auch plus 10, 11 Jahre, dann sind ist dieser Übernahmepreis alleine schon ohne das Wachstum und so alles mit reinzurechnen schon mit
und drin. Und About You ist ja Cashflow positiv. Ja, also man kauft sich zwar hier Verluste ein, aber man kauft sich ein Unternehmen ein, das auf eigenen Beinen stehen kann.
Genau, richtig. Das ist es auch noch. Und man behält auch das, ich sag mal, insgesamt sehr starke Management von About You. Die Gründer bleiben alle drei noch weiter an Bord und werden sich dem Zalando-Konsortium anschließen. Was natürlich auch eine Folge ist von dessen, dass H&M sehr online sehr stark ist mittlerweile. Ne? Natürlich dann auch die ganzen China-Billiganbieter da auch eine gewisse Rolle spielen und dann einen gewissen Markt mitnehmen im Online-Sektor. Und deswegen muss man hier die Kräfte bündeln und hat vielleicht dann hier einen tatsächlich gut europäischen Champion, muss man ja sagen.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Und weißt du was, Marcel? Ich muss dir ja gestehen, ich habe die Woche auch About You Aktien gehandelt, weil ich habe ja damals meiner Frau zu ihrem, ich glaube, 23. Geburtstag. 23 About You Aktien gekauft. Ja. Und wir haben jetzt verkauft mit minus 71% Verlust.
Ja.
Aber so ist es. Aber das Schöne ist, und jetzt vielleicht auch nochmal der Hinweis an alle, jetzt kann man natürlich das nehmen, weil da gibt es ja jetzt wieder einen Verlusttopf, um zum Beispiel irgendwo Gewinne mal mitzunehmen und das wieder zu verrechnen.
Genau, das eine kann man eh nicht mehr ändern. So kann man aber jetzt die steuerlichen Vorteile dazu nutzen. Das ist absolut sicher.
Kommen wir. Ach so, ja, die Aktie.
Ja.
Cash Conversion ist gut. Sie machen viel Cashflow. Persönlich ist es nicht mein Geschäftsmodell, weil ich bin ja so ein kleiner Preisfetischist. Und wenn ich was suche, ich trage ja die Unterboxen ja schon 5 Jahre. Ja, also du
drehst ja auch
wenn,
mal um.
Ne? Dreh die um, dreh die krumm, schneid sie auf, mach noch Topflappen draus. Ich bin kein guter Online-Kunde bei Klamotten etc., weil ich vergleiche wirklich bis zum bitteren Ende.
Okay.
Deswegen.
Wo kaufst du dann?
Ist mir total egal. Also ich kaufe wirklich, ich bin jetzt keiner, der Zalando, About You, ich gucke mir wirklich das Produkt aus, was ich haben will und dann vergleiche ich, ich warte noch, aber ich bin ein sehr zurückhaltender Käufer und ich muss dir ehrlich sagen, ich bin ja immer so Hemd, Pullover, Hose, ich habe 3 Hosen, wenn eine kaputt ist, gibt es eine neue, Hemden lasse ich mir gerne schenken.
Ja,
okay. Ich bin da, also ich bin da sehr...
Ja. Naja, warum nicht? Aber es gibt natürlich auch die anderen Kunden,
ja, die schreien vor Glück.
Richtig, ne? Die natürlich da völlig eskalieren, wenn sie da einmal eine Mail mit ein bisschen Rabatt online oder ja, nächste Aktion, die da völlig freidrehen. Ja. Das ist ja auch verständlich, weil vielleicht gibt es ja wirklich gute Angebote, das muss man ja
so sehen. Bin ich überzeugt, wir kriegen hier einen europäischen Champion. Ich glaube auch, dass wir hier diese 100 Euro, die wir hier vor ein paar Jahren mal gesehen haben, jetzt nicht in nächstes Jahr sehen, aber in den nächsten 10 Jahren könnte ich mir das schon vorstellen. Ja. Und deswegen glaube ich, ich sage zwar für mich persönlich, das ist kein Kauf, aber jemand, der sagt, ey Philipp, jeder in meiner Umgebung, der ist so Zalando und About You verrückt, warum mal nicht eine Spaßposition eröffnen? Ja. Aber wirklich eine Spaßposition.
Ja, ne, oder...
Oder eine richtige, ist, wenn man überzeugt
nicht,
ist.
Ja, wenn man überzeugt ist, warum nicht? Weil man sagt, okay, ich sehe da Wachstum und die Zahlen machen mit. Ne? Das muss natürlich auch zu sehen sein, dass Zalando weiter wächst und About You vielleicht dann auch seinen Anteil mit beitragen kann. Dann ist das durchaus eine schöne Fantasie, die hier Wirkung zeigt. Die brauchen aber viel Geduld und vor allem auch so eine gewisse Liebhaberei natürlich zu diesem Unternehmen, weil nicht, dass man dann irgendwann nach 2 Jahren, passiert nichts und dann sagt, die Geduld verliert und dann reißt man vielleicht dann auch wieder die Position.
Ich kann mir gut vorstellen, dass Zalando jetzt auch nochmal eine größere Einkaufsmacht gegenüber den Lieferanten kriegt und ja, auch sie haben ja, About You hatte ja diese Scale-Plattform, wo ja zum Beispiel auch Deichmann oder so seine Online-Shops drauf abwickelt. Also das ist alles spannend, das ist jetzt alles hier mit drin. Konsolidierung, warten wir mal ab, was da passiert. Mhm. Also wenn die ganzen Synergien gehoben sind, ich könnte mir vorstellen, dass diese Aktie wieder Fahrt aufnimmt, weil das Wachstum auch wieder Fahrt aufnehmen wird.
Ja, das ist denkbar.
Gehen wir an einen Platz an der Sonne, nämlich nach Dubai. Und in Dubai gab es diese Woche einen Börsengang, nämlich von Delivery Hero. Und jetzt wollen wir, wie Delivery Hero? Richtig, Delivery Hero ist jetzt nämlich auch Teil der Börse in Dubai mit seiner Tochter Talabat. Und es ist die größte neue Emission des Jahres im Nahen Osten. Allerdings sind die Anleger sehr skeptisch, weil die Aktie von Delivery Hero deutlich fällt. Der Essenslieferdienst hat zu einer Bewertung von 1,9 Milliarden Euro sein Talabat an die Börse gebracht. Das Geld brauchen sie natürlich dringend. Wir berichten ja sehr oft über diese Lieferdienste. Die sind verschuldet und sie wollen einfach mit dem Geld nicht investieren. Sie wollen Schulden senken. Die Talabat-Aktie legte noch kurz 7% zu, büßte dann aber sogar auch ein und lag am Ende dann auch unter den 1,60 Dirham, das sind umgerechnet 41 Cent. Also wir haben hier einen Penny-Stock. Und es ist immer so Frage, warum macht man das, wenn man doch eigentlich die Cashflows benutzen kann, aber wenn es hier keine Cashflows gibt und man braucht dringend Geld und ich glaube ja nicht so wirklich an dieses Riesengeschäftsmodell, dass man da langfristig sehr viel Geld mit verdienen kann mit diesen Lieferdiensten. Und jetzt ist es halt so, das könnte man natürlich jetzt wieder als Hidden Value sehen, dass Talabat jetzt fast genauso viel Marktkapitalisierung hat wie Delivery Hero, obwohl gerade mal irgendwie 15 bis 20% davon an der Börse sind. Das erinnert mich so ein bisschen an Dior und LVMH. Also ganz, ganz weit entfernt, aber ich würde eher Dior-Aktien kaufen als Delivery Hero.
Genau, das ist der einzige Vergleich, der Rest davon ist dann schon wieder wackelig.
Also die Aktie ist für mich weiterhin trotzdem kein Kauf, aber ich fand es einfach mal spannend auch mal. Ich würde ja gerne mal ein ETF so auf die Emirate oder so, aber es ist relativ schwierig, da was zu finden.
Ja, das ist richtig. Und man muss sagen, Delivery Hero selber, sie kämpfen natürlich auch mit ihr, dass sie irgendwann mal in die Gewinnzone kommen, nachhaltig auch. Ne? Das ist alles nicht so einfach. Vor allem aufgrund der ganzen Wettbewerbssituation. Man hat relativ viele Wettbewerber mit Uber Eats, man hat Volt, man hat dann noch viele andere mehr. Das macht es natürlich nicht leichter. Und wenn das ein bisschen konsolidiert und dann vielleicht mal irgendwann so ein Champion, wie es vielleicht so Zalando mit About You zusammen, vielleicht kriegt man das dann auch wirklich auf eine sehr, sehr positive Ebene hin, wie es auch DoorDash natürlich mittlerweile schon ganz gut macht. Aber es ist natürlich ein langer Weg und der,
bisher
viele
Problem
Spuren
ist,
verwischend wurden. Also gab es schon einiges an, ich glaube, hin und her.
Das große Problem ist, die meisten dieser Unternehmen machen keine Cashflows. Oder wenn dann ganz wenige und haben einfach viel zu hohe Kosten, viel zu hohe Verschuldungen. Und wenn du was Schlechtes mit was Schlechtem zusammenbringst, kommt nicht meistens was Schlechtes raus, ja. Und da, glaube ich, ist der unfaire Wettbewerbsvorteil noch bei Uber, weil die sich vielleicht noch ein bisschen querfinanzieren können mit diesen ganzen anderen, mit den Fahrten etc. Aber Delivery Hero, das ist für mich so ein, sorry, wenn ich das sage, aber so ein 0815-Geschäftsmodell. Und meistens sind ja auch so die Restaurants auf allen Plattformen. Weil die werden irgendwo auch, ich glaube, da gibt es auch relativ, ich will jetzt nicht sagen Preisabsprachen, sowas gibt es natürlich nicht, aber die Gebühren, glaube ich, sind...
Die Gebühren sind halt da und
fast alle gleich auch irgendwo, die pendeln sich irgendwo ein.
Dir als Kunde ist dann am Ende wurscht, wenn du jetzt keinen besonderen Benefit kriegst, ob du jetzt bei Volt bestellst, bei Lieferando oder bei irgendeiner anderen.
Richtig.
Dienst, ne? Ich meine, Delivery Hero ist ja eh in Deutschland kaum tätig, insofern.
Und es gibt ja auch Restaurants, die sagen, naja, du kannst bei Lieferando bestellen, aber bestell auch gerne mal bei mir. Direkt.
Ja, klar, eben am Ende vielleicht sogar günstiger für alle Beteiligten. Ja. Ne? Wenn man das einmal geschnackelt hat,
also für auch uns sind es keine Investments.
Nein, das stimmt. Ganz anders aber als Investments zu betrachten sind die US-Krankenversicherer. Und ich glaube, hier müssen wir ein bisschen ausholen, Philipp. Denn die Woche ging es doch rasant zu bei den US-Krankenversicherern aufgrund dessen, dass es doch für einige gesetzliche Änderungen geben könnte. Also es geht vor allen Dingen um United Health Group, um CVS Health, um Cigna, um viele andere Krankenversicherer, die hier wirklich stark den Hammer drauf bekommen haben diese Woche. Ja. Und die neue Regierung in den USA möchte das teure Gesundheitssystem in den USA angehen. Und hier kriegen sie auch die Unterstützung der Demokraten. Und das muss was heißen, hier muss es wohl einen Missstand geben, kann man sagen, wenn die Demokraten
und
Republikaner
Fall,
schon zusammen etwas angehen, wo hier offensichtlich was nicht passt. Und das Ganze wird natürlich ein bisschen angeführt von der sehr linken Elizabeth Warren und Josh Hawley. Und die sagen natürlich, dass das Thema bei den Krankenversicherern, die Apotheken Nutzenmanager, also die da noch dazwischen geschaltet sind, weil sie haben das Apothekengeschäft auf der einen Seite, das Krankenversicherer auf der anderen Seite und eben dieses dazwischen, was sie natürlich managen können, dass sie eben auch immer sagen, wir haben die teuren Medikamente, die werden natürlich dann auch sehr teuer wiederum verkauft. Dann können die das mit in ihre Versicherungsleistung mit ein. Also hier hinkt es ein bisschen seitens des Systems, muss man vielleicht wirklich so feststellen. Also ist natürlich immer schwer, das nicht aus der Praxis zu kennen. Aber trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass diese Benefit, Pharmacy Benefit Manager da tatsächlich, hier steht dann auch, dass sie handeln die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente zwischen Versicherern, Apotheken und Arzneimittelherstellern aus und erstatten den Apotheken direkt die Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente, die in den vereinbarten Konditionen enthalten sind. Also man merkt so, der Dumme ist hier der Versicherte.
Ja,
also der zahlt halt enorm viel und das ist wahrscheinlich wirklich ein großes Problem. Und das Ganze ist auch irgendwie erst aufgekommen, nachdem natürlich der CEO von United Health Group ermordet wurde. Und jetzt bin ich der Meinung, ich bin investiert bei Oscar Health, bei United Health Group und bei Molina aktuell noch und muss sagen, habe dann genauer hingeschaut, wollte das auch mal wissen, was bedeutet jetzt das für meine Investments. Ja. Und hier gibt es tatsächlich verschiedenste Ansichten zu den jeweiligen Unternehmen, denn zum einen finde ich es erstmal gut, wenn es den Menschen hilft, weil das Geschäftsmodell ist nicht per se, es muss ja einen Nutzen erfüllen und wenn das dann durch einen Missstand aufgrund dessen, dass es, ich meine, bei uns ist ja auch nicht so, dass dann jetzt die Krankenversicherer die Apotheken besitzen, hat vielleicht auch einen guten Grund.
CVS.
Genau, und da kommen wir vielleicht mal zum Einzelnen. Also United Health Group hat eine kleine Apothekensparte. Die ist relativ winzig, aber hat natürlich auch ein bisschen damit beigetragen, dass man ein bisschen höhere Gewinne dadurch auch ermöglichen konnte. Die Analysten der Deutschen Bank haben das schon mal vorweggenommen. Sehr viel mehr Analystenkommentare habe ich bisher noch nicht lesen können. Die sagen schon mal, dass sie schätzen, dass das 200 Millionen Jahresgewinn kosten wird. Jetzt kann man sich ja mal anschauen, wie viel sie Jahresgewinn sonst machen, United Health Group. Also das ist nahezu nichts, was das am Ende kostet. Insofern ist das für United Health Group tatsächlich ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man bedenkt, dass sie 22,38 Milliarden Dollar 2023 Gewinn
also
gemacht haben.
Also 1% weniger.
Ja, das ist durchaus verkraftbar. Genau. Das ist aber verkraftbar am Ende des Tages und ich glaube, für ein Investment auf langfristige Sicht sollte das nicht wehtun. Insofern der Abverkauf von, man muss ja sagen, und da ist die Aktie jetzt nicht besonders wahnsinnig gut gelaufen, vorher schon, also von fast 17% Rücksetzer aufgrund dieser Nachricht. Ich glaube, da ist die Angst wieder größer als die Realität. Die wird hier nicht wirklich ein Problem sein. Manche haben gar keine Apothekengeschäfte drin, aber eben zumindest diese Mittelsgeschichten können es also auch ein bisschen an die Marge drücken. Das mag für den einen oder anderen so auch ein kleines Thema sein, aber jemand, der richtig schlecht dasteht in dem Moment, ist CVS Health, denn dessen hauptsächliches Geschäftsmodell ist Apotheken eigentlich und sie haben damals den Krankenversicherer erst dazugekauft, um genau diese vielleicht auch diese Effekte noch zu spielen und sich natürlich zu diversifizieren. Und ja, wenn man das Geschäftsmodell von, ich weiß nicht, ob es genau Hälfte Hälfte ist, das müsste man sich mal nochmal anschauen, ist auch egal, weil sie haben den größten Anteil an Apotheken noch im Geschäftsmodell. Und wenn da eine Ausspaltung kommt, wird das für CVS natürlich schon eine Herausforderung, die die anderen nicht haben. Und da geht es ja auch um Wettbewerb.
Krass,
und
ja.
Gerade auch unter den neuen Bedingungen heißt es ja auch wieder, innovativ werden, trotzdem noch in die Medicare-Geschichten reinzupassen, ihre Angebote, um wieder Kunden zu gewinnen. Das ist die Chance natürlich bei United Health Group, die sind so hoch finanziert mit allem drum und dran. Für die wird das leichtes sein, dieses Kinderspiel, gerade auch wenn die Rücksetzerrisiken relativ gering sind, ne? Also auch fundamental. Die haben wahrscheinlich ein leichtes Spiel, genauso wie auch andere Große, die, ich sag mal, da relativ ordentlich arbeiten, vielleicht auch nicht so hohe medizinische Kosten darstellen. Humana hatte ja schon sehr große Probleme, was das betrifft. Da sie aber auch keine Apotheken haben, könnten sie davon auch wieder ich sag mal, Kunden zurückgewinnen, wenn sie es klug anstellen.
Ja.
Für ganz Kleine, die sowieso kein Apothekengeschäft haben, wie Oscar Health oder noch andere Kleine, gibt ja noch viele andere, die auch da in dem System mit drin sind, könnte es eine Chance sein, von anderen wiederum die Kunden abzugraben. Auch das vielleicht gar nicht so schlecht für Wachstum. Und ich sage mal, das größte Risiko sehe ich tatsächlich bei CVS Health, weil ich glaube, die haben am meisten mit diesem Thema
zu krass, operieren. Ja. Die haben ja genau das eigentlich damals gesagt, wir übernehmen Cigna.
Ja.
Um dieses ganze Thema zu spielen etc., dass wir die Synergien mehr... Huiuiuiuiuiui.
Genau.
Die Aktie von United Health ist auch aus unserer Sicht ein Average Grower und aktuell könnte sie leicht unterbewertet, / fair bewertet sein. Deswegen, ich glaube, wenn man immer mal einsteigen wollte, könnte jetzt eine schöne Chance sein.
Glaube ich auch, die Übertreibung ist in meinen Augen sehr, sehr groß. Ich habe schon überlegt, ob ich dann auch nachstocke. Ich bin noch 10% im Plus, war auch schon deutlich höher im Plus, klar, aber eigentlich juckt es tierisch in den Fingern, weil das Risiko wirklich überschaubar ist.
Dann machen wir direkt weiter, Marcel, mit einer Frage, die wir aus Hannover bekommen haben. Moin ihr beiden, was sagt ihr aktuell zu Uber? Und Uber, ich habe es die Woche wieder in Amsterdam mehrmals genutzt. Ich bin begeisterter Kunde, ich finde das mega geil. Ich würde auch selber Uber fahren, muss ich dir ehrlich sagen, um mir einfach da was dazu zu verdienen. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass man dieses Geschäftsmodell groß skalieren kann. Und wir haben es ja beide auch im Vorgespräch gehabt, der Markt scheint das auch so ein bisschen zu sehen, dass hier die Zukunft an Uber ein bisschen vorbeigehen wird, langfristig gesehen, oder?
Ja genau, also kurzfristig sehe ich schon viel skalieren, weil du musst bloß ein paar neue Städte wieder anbinden oder onboarden, dann kannst du natürlich auch schnell wieder den
Gibt's
Markt
jetzt auch
erweitern.
In Leipzig Uber.
Genau, wir haben auch hier in Leipzig jetzt mittlerweile Uber, Gott sei Dank.
Ja.
Jetzt, wenn es dann noch ein bisschen mehr Angebot gibt von Uber, wäre es natürlich auch nochmal gut für die Preise, weil da aktuell sind sie noch teurer als Taxi, aber das ist eine andere Geschichte hier in Leipzig. Trotzdem, skalieren können sie schon noch auf einer kurzfristigen, mittelfristigen Ebene in diesem Geschäftsmodell, wo sie eh tätig sind. Aber was hier natürlich aktuell ein bisschen drückt und wo der Bär tatsächlich losgelassen wurde, ist aufgrund des ganzen Thema autonome Fahren.
Ja.
Denn wenn es dazu kommt, dass Waymo diese Butzen einfach von sich aus auch betreibt und einfach auf die Straße stellt und hier Buch Waymo, was natürlich viel günstiger ist, als wenn dann noch ein Mensch bezahlt werden muss und dann auch immer ein klassisches Auto. Dann kann ich mir vorstellen, wird es mehr und mehr Kunden geben, die natürlich die günstige Variante, Preis ist entscheidend, die gleiche Dienstleistung wird erfüllt, genauso sicher, ne, muss man ja auch sagen, das ist natürlich dann immer die Voraussetzung, aber klar, Menschen machen auch Fehler, deswegen würde ich das gar nicht so ins Risiko setzen. Ich glaube, dann gräbt hier ganz schnell auch Waymo und auch von mir aus Tesla oder wie auch immer, wer da sich noch durchsetzt, ne, das kommt ja dann, kommen wir auch gleich nochmal dazu, gräbt da hier immer mehr den Markt ab für Uber und deswegen sehe ich da auch
wenig Burggraben im Moment.
Ja, zumindest auf die nächste Step. Ne? Also die werden schon noch lange leben, aber ob die richtig wieder dieses Wachstum wieder in Fahrt bekommen, nur auf dem Segment des Transport von A nach B, was jetzt nicht Uber Eats und Co. ist, bin ich auch ein bisschen skeptisch.
Aber wer natürlich andere Insights hat, schreibt uns das super gerne in die Kommentare. Marcel, haben wir irgendetwas heute für unseren Fonds?
Ja.
Der läuft ja eigentlich sehr solide, muss man ehrlich sagen. Und wir haben ein neues Allzeithoch auch erreicht. Haben wir irgendwo was, wo man sagt, boah, hier jetzt vielleicht nochmal richtig nachlegen? Also wir haben ja Dior gekauft, wir haben FOMH getauscht in Dior und es scheint aufzugehen. Wir sind 1,4% im Plus. L'Oreal berappelt sich so langsam wieder. Die Nvidia ist ganz weit oben. Auch die United Health mit 16% würde ich auch jetzt ungern hergeben. Ich habe aktuell nicht wirklich was, wo ich jetzt sagen würde, boah, da müssen wir jetzt unbedingt rein oder auch unbedingt raus. Ich weiß nicht, was du sagst.
Würde es eh nicht sehen. Also klar, hier und da sind Chancen, die kann man sich durchaus mal anschauen noch. So gerade United Health Group, der Rücksetzer, vielleicht ist es interessant, Novo Nordisk, falls sollten sie sich weiter stabilisieren. Können wir aber auch noch warten, ist jetzt nichts, was von heute auf morgen jetzt drängt. und im Zweifel auch natürlich der Adobe-Rücksetzer, der sehr spannend ist, um aufzustocken. Die Frage ist nur, müssen wir die Aktie dann überbewerten? Ne? Das ist vielleicht auch, also überdimensionieren im Depot.
Ganz wichtig, ne? Novo Nordisk haben wir verdoppelt, unsere Position.
Richtig, genau, das haben wir ja schon sogar zugeschlagen. Richtig.
Genau, und wo es richtig gut läuft, das schauen wir uns nächste Woche nämlich auch dann mal an, zum großen MVI-Jahresrückblick.
Das ist wirklich die Jahresendrallye.
Die Jahresendrallye von The Future Starts Now. Sie läuft und wir waren im Januar, hatte unsere The Future Starts Now, unsere Top 10 Picks, hatten einen Wert von 201 Euro, also der Fondsanteil. Und heute stehen wir zum Sonntag bei 222.
Ja, und das nur also aufgrund der letzten Woche, muss man fast sagen.
Ja, wir sind 10% hoch. Und es scheint so, dass vielleicht sogar Hershey noch positiv wird. Marcel, wir sind nämlich nur noch minus 0,9%. Pfizer, Royalty knapp. Pharma könnten auch, und Snowflake vielleicht auch mit 11%. Warten wir mal ab, was die nächste Woche bringt.
Ja.
Wir verkaufen ja alle Anteile wieder dann zum, also in der letzten,
zum Jahresabschluss,
zum Jahresabschluss sozusagen. Kering bin ich mir nicht sicher, ob die es nochmal packt. Aber man muss sagen, Chapeau und Hut ab. TaskUs 50%, Cloudflare 44%, Alphabet 40%, Autodesk 33% und die Vonovia mit 12,2%. Gefällt mir doch alles richtig, richtig gut.
Ja, haben wir da wieder schöne Wachstumswerte mit reingedonnert.
Apropos Wachstum, du hast ja einen Tenbagger diese Woche mitgebracht.
Korrekt, ich habe nochmal geschaut, ob wir den schon mal mitgebracht haben, weil liegt eigentlich recht nah. Mhm. Ist Shift 4 Payments. Die 4, also nicht ausgeschrieben, sondern als Zahl geschrieben, ne? Also Shift 4 Payments. Mhm. Und sie haben aktuell einen Marktcap von knapp 9 Milliarden Dollar.
Ja.
Und sie sind sehr erfolgreich mit dem, was sie tun, denn sie sind online und offline bieten sie Zahlungstools an, die das Ganze eben sehr vereinfachen, sind ordentlich im Wachstum, sind profitabel und skalieren weiter. Und das auch weltweit, muss man sagen, mit dem ganzen Thema Payment ist man nicht nur, ich sag mal, vor Ort unterwegs mit Point of Sale, wie zum Beispiel so, ne, also fürs Handy, aber auch für kontaktlosen Zahlen und so weiter, bis hin natürlich auch zu den Online-Geschichten, wo man das Ganze sehr schön implementieren kann, natürlich auch mit allen Zahlungsmöglichkeiten dann ermöglicht, also von Kreditkarte bis hin zu PayPal und allem Spaß lässt sich da alles eben auch einsetzen. Und da haben sie doch eine sehr breite Verfügbarkeit in.
Ach so, Kassensysteme machen sie.
Genau, ne? Die passen, die Kassensysteme, die machen das passend, dass man auch mit allem sehr innovativ zahlen kannst, dass es eben dieses ganze Thema Checkout sehr einfach und ich sag mal auch Multichannel ermöglicht wird über jeglichen Anbieter. Und da sind sie eben in der Food and Beverage, also dann Getränke. Sie
sind bei Restaurant Brands drin. KFC, Burger King, Popeyes, alle sind die Kunden.
Genau, und da auch sämtlichen verschiedensten, also auch vom Transport, Airlines, ne, also all das sind sie halt mit dabei. Casino, Gaming, auch da wickeln sie mit ab, Sports, Entertainment. Ich finde, wenn man so von diesen ganzen Geschichten so ein bisschen mit profitieren will, könnte man mit Shift for Payments einen sehr guten und jetzt schon mittlerweile, also sind ja auch positiv, muss man ja sagen, das ist jetzt auch nicht
sie
so,
verdienen sie, sie, sind sie verdienen wieder, Geld. Genau. Sie stehen auf eigenen Beinen, das.
Genau, das macht natürlich immer eine gewisse Sicherheit und ich finde die Bewertung gar nicht so üppig, wenn man bedenkt, dass sie dieses Jahr so um die 2,5 oder 2023 2,56 Milliarden Dollar Umsatz gemacht haben und sie gehen jetzt auch vom KGV dann durchaus ein Stück weit runter, obwohl sie ja ein Wachstumswert sind. Finde ich spannend, könnte man sich mal anschauen, so wo man auch eine gewisse Volatilität natürlich ab kann. Charttechnisch kann man vielleicht noch eins sagen, die sind schon länger jetzt in einem Aufwärtstrend, seit Mitte 2022 geht es einfach schön nach oben innerhalb eines Kanals. Trotzdem sieht die teuer aus auf dem Chart. Liegt auch ein bisschen daran, dass sie natürlich von Börsengang bis Mitte 2021 sehr stark gestiegen sind, wo alle Tech-Konzerne noch richtig schön Gas gegeben haben, bis dann die Zinswende kam und dann eben auch da der Einbruch da war. Und seitdem sind sie eben jetzt wieder auf dem Weg, dieses zu erholen, haben es geschafft, haben kurzfristig ein neues Allzeithoch gebildet, sind jetzt wieder runtergefallen auf das alte Allzeithoch. Von dort aus können sie jetzt also den Trend wieder fortsetzen, denn der scheint sich hier zu bestätigen. Und deswegen gefällt mir das hier generell ganz gut. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn die das schön unkompliziert machen, ist das ein, ja, vielleicht auch perspektivisch auf viele Jahre ein ordentlicher Tenbagger.
Was mir immer, also ich verstehe auf jeden Fall die Logik, alles Sender, ich habe zwar gesagt, kein Kauf, kann aber jeden verstehen, der sagt, finde ich irgendwie spannend. Ich bin natürlich hier einfach eher so, dass ich vielmehr die Zahlungsdienstleister, wie zum Beispiel eine Visa, eine Mastercard, einfach die immer mit denen allen zusammenarbeiten, irgendwie spielen würde. Du sagst es selber, die Aktie ist sehr volatil. Deswegen ist sie nichts für mich, aber wir werden sie tracken. Und das sieht ja auch ganz gut aus bei unseren Tenbagger-Ideen. Kommen wir zu unserem oder zu meinem Top der Woche. Ich weiß gar nicht, ob man sagen darf, das ist ein Top der Woche. Es geht nämlich darum, die europäischen NATO-Staaten diskutieren wohl höhere Beitragsziele und man hört auch immer mehr, Herr Rutte, der ist ein bisschen mehr pushy auch gegen das ganze Thema Russland, Ukraine. Also er will, dass auch mehr investiert wird. Und es scheint so, dass man sich offenbar jetzt darauf committen möchte, dass man 3% des BIPs anfangen will, ab dem Sommer jedes Jahr in Rüstung zu investieren, Marcel. Aktuell ist das Ziel 2% und das dürfte nach Berechnung der NATO im aktuellen Jahr 23 von 32 Mitgliedstaaten erreichen. 7 verpassen die 2%-Quote im Jahr 2024. Vor 2 Jahren erfüllten lediglich 7 NATO-Staaten diese Quote. Ja, also hier ist schon Bewegung drin und jetzt ist natürlich die Frage, wie möchte man das spielen? Möchte man das mit Einzelwerten spielen oder vielleicht breit gestreut über den kompletten Sektor? Und da habe ich einen ETF mitgebracht mit der WKN A3D 9M1. Ja, und das ist der One Egg Defense ETF. Und der ist investiert zu 64% in Amerika, 23% in Europa, 11% in Asien. Natürlich die größte Währung ist natürlich, oder der größte Anteil ist in den USA. Und die Holdings, die da drin sind, die Nummer 1 ist Palantir. Dann haben wir Leidos mit dabei, Thales, Leonardo aus Italien, Booz Allen Hamilton, die kennst du ja auch noch, ja. Ne? BWX Technologies ist mit dabei. Saab ist mit dabei, ist auch ein großer Rüstungskonzern. Und ich denke, wenn man sich wenig auskennt in der Branche, möchte das aber spielen, könnte ich mir vorstellen, ist es nicht zu spät, hier einzusteigen, obwohl der ETF in einem Jahr schon 50% zugelegt hat.
Ja, aber klar.
Und im laufenden Jahr 53%. Ja. Also, aber ich glaube, es wird schwieriger, hier einen Gewinner rauszupicken aus diesen ganzen Unternehmen. Und warum sich da nicht diesen ETF reinlegen ins Depot, weil man hat auch, finde ich, schön fokussiert, gerade mal 28 Unternehmen dabei.
Ja, und vielleicht auch welche, die nicht nur ausschließlich auf Defense spezialisiert sind, auch ein bisschen genau. Was anders mit reinbringen. Das gibt natürlich auch eine gewisse Stabilität, wenn man jetzt nicht voll die Nische trifft, ne? Sondern ich meine, die Entwicklung ist vorherzusehen, natürlich insgesamt kein Top, ne? Weil es natürlich traurig ist, aber wenn man so einen Nachbar hat, kann man nichts machen. Dann muss man leider diese Konsequenzen ziehen und dafür kann man durchaus auch.
Würdest du das nutzen. Thema eher mit Einzelaktien oder du bist doch eher so sogar der ETFler hier in dem Bereich, oder?
Weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde trotzdem wieder irgendeinen Einzelwert da finden, aber ja, das ist ja eben jetzt schwierig. Ich habe das Thema ist sowieso nicht abgebildet im Depot und bin da sowieso schon nicht der Fan von, auch wenn ich jedem das gönne natürlich, dass er da auch Gewinne abschöpft. Ja, genau. Insofern glaube ich, dass hier noch lange Zeit viel zu holen ist, ja, aufgrund der ganzen Thematik. Mein Top der Woche ist MongoDB. Denn MongoDB, die habe ich jetzt noch vorher bewusst weggelassen bei den Quartalszahlen, die haben unglaublich stark geliefert. Wirklich gewinnseitig hat man 47 Dollar Cent je Aktie mehr geschafft auf 1,16. Also man sieht prozentual ein Wahnsinnsbeat.
Stark.
Man hat auch prozentual beim Umsatz ordentlich über den Erwartungen gelegen und auch mit 22,3% Wachstum wieder ordentlich performt. Und MongoDB Atlas ist das Hauptprodukt und wächst mit 26%. Man hat 2,3 Milliarden Dollar Barmittel und die Aussichten für das Quartal und Geschäftsjahr wurden auf ganzer Linie, also vom Gewinn, für Quartal und Gesamtjahr und auch Umsatz über dem liegend, was man eigentlich vorher schon prognostiziert hatte. Also man sieht, hier gibt es Rückenwind, ähnlich wie bei Snowflake, das ist so ein bisschen im Wettbewerb mit Snowflake, MongoDB und da muss man sagen, finde ich, sind die Entwicklungen deutlich, dass man hier noch mehr performt. Was mich gewundert hat, ist, dass die Aktie tatsächlich daraufhin gar nicht so gut performen konnte. Also es war auch nicht so viel mehr eingepreist vorher. Also wenn ich bin ich überrascht und beobachte gerade selber so ein bisschen an der Seitenlinie, warum hier diese wirklich hervorragenden Prognoseanhebungen, diese hervorragenden Ergebnisse nicht eher unter hohem Volumen abverkauft wurden. Das wundert mich noch, würde ich aber mal zur Beobachtung geben, weil, wie gesagt, man kann es nicht anders sagen, wirklich hervorragende Quartalszahlen waren.
Ja, was machen Sie eigentlich?
Ja, es sind im Prinzip auch im Datenmanagement, Datenanalyse, also sprich alles, sie haben wirklich ein Software-Tool, was auch cloud-übergreifend ist, also egal, welche Cloud man nutzt, man kann das quasi die Daten dahingehend verbinden von Cloud zu Cloud, von Anwendung zu Anwendung, um Synergien und Effekte zu erkennen. Das machen sie sehr erfolgreich, das wird natürlich nicht solche Quartalszahlen geliefert werden. Ähnlich wie bei Snowflake, wo es ja auch so vom Ja, ist jetzt mit diesen Cloud-Anwendungen ganzen Spaß, dann auch mit den ganzen Daten auch in die richtige Reihenfolge, in der richtigen Auswertung gebracht werden. Und das hilft natürlich enorm den jeweiligen Kunden. Deswegen haben sie auch ein ordentliches Onboarding an Kunden gewinnen. Aber, also ähnlich wie bei Snowflake, muss man sagen. Ja, deswegen langfristig sicherlich ein sehr interessantes Geschäftsmodell, was auch skalieren weiter wird. Aber interessant eben diese Kursreaktion, die gar nichts, wirklich überhaupt nicht dazu passt, denn wir reden hier nicht von 3-5%, die runter sind, sondern tatsächlich von heute auf morgen ging es dann hier gute 26-25% runter.
Krass.
Bei einem, und da war die Bewertung vorher jetzt nicht unbedingt üppig für das Wachstum. Ne? Das war relativ normal. Ich finde auch jetzt die Bewertung jetzt nicht allzu riesig. Klar, Umsatz zu Börsenwert ist schon noch viel, keine Frage. Aber bei dem, was es skaliert, könnte ich mir hier vorstellen, gibt es eine gute Chance für sehr volatil aushaltende Menschen.
Spannend. Die Aktie für, also ist ein Fast Grower, also auch wieder ein stark wachsendes Unternehmen. Man muss die Fantasie mögen, lieben und dann auch einfach spielen. Ja. Für mich ist es kein Kauf.
Ja, ne, das passt nicht zu dir ins Geschäftsmodell. Ja. Das stimmt. Aber tendenziell für jeden, der auch Tech-lastig da auch oder überhaupt mit Tech im Spiel hat, kann das ja durchaus mal in Erwägung ziehen.
Du hast einen Flop der Woche mitgebracht?
Ach stimmt, ja, richtig. Und zwar General Motors. Das ist natürlich auch eine Nachricht gewesen, die diese Woche die Märkte bewegt hat, zumindest in gewissen Branchen. US-Autohersteller ist ja General Motors und die stellen jetzt nach 8 Jahren Cruise ein. Und Cruise war ja so das Projekt des autonomen Fahrens bei General Motors. Und hier der Grund zu hoher Ressourcenaufwand und Zeitaufwand, zunehmend wettbewerbsintensiver Markt. Wir haben es schon angesprochen mit Tesla und mit Waymo. Und sie haben bisher $10 Milliarden da rein investiert. Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt sagen sie, nee, macht alles keinen Sinn mehr. Auch die Investitionen in E-Fahrzeuge werden generell hier zurückgefahren bei General Motors. Ob das der richtige Schritt ist, würde ich auch bezweifeln. Naja, wie dem auch sei, es ist der Hintergrund, dass Cruise die Lizenz ja kurzzeitig dann auch oder dann nach kurzer Zeit schon verloren hatte, weil sie einen Fußgänger 20 Meter mitgeschleift hatten und dann entsprechend auch verletzt hatten. Und dann gab es noch einen falschen Bericht, der eingereicht wurde an die Aufsichtsbehörden. Also es tat dann alles nicht so gut. Und das haben wir ja schon mehrfach gesehen. Und zwar bei Uber. Die haben das autonome Fahren selber eingestellt. Auch eine Kooperation. Ja. Lyft ist da auch raus. Apple hat das Projekt offensichtlich eingestellt, was ja wohl unter der Hand immer irgendwo dann noch lief, was nie angekündigt wurde, aber zumindest was dann auch immer so eine Runde gemacht hat. Und hier kristallisiert sich tatsächlich so ein Wettbewerber aus zwischen Waymo und Tesla auf diesem High-End, auf diesem führenden Bereich, die wirklich auch diese vielen autonomen Fahrstunden schon weg haben, die bei 10.000 Kilometer einen Eingriff, das ist der neue FSD von Tesla, die neueste Version, hat in den Tests gezeigt, ein Eingriff braucht ein Fahrer bei 10.000 Meilen, Wahnsinn. Nicht Kilometer, Meilen. Das ist schon wirklich auch krass. Stell dir vor, du fährst 10.000 Kilometer, also sprich dreimal im Jahr bei 30.000 Kilometer, musstest du mal kurz angreifen, weil die Situation noch nicht erkannt wurde. Also sprich, wie stark zuverlässig das wird und dass ja nur weiter betrieben wird, also noch weiter vorangetrieben. Und da wird es spannend natürlich, wer das Rennen hier macht. Es gibt natürlich wieder mehrere Anbieter. Ich hoffe, dass auch ein Deutscher dabei ist. Ne? Also meine Daumen sind gedrückt. Aber offensichtlich sind es aktuell 2.
Krass. Also wirklich, wirklich krass. Ja. Gefällt mir richtig gut. Kommen wir zu unserem Thema. Und 4 Aktien für das Jahresende, die man sich nochmal anschauen kann. Marcel, ich würde dich bitten, starte doch mal mit der ersten Aktie, die du uns heute mitgebracht hast.
Ja, ich habe die Aktie von VeriSign mitgebracht. VeriSign ist ja cool. So der Infrastrukturgeber für
das Internet.
Alles Mögliche im Internet von allen .com-Adressen und .net-Adressen. Und man merkt gar nicht, wie wichtig sie sind, weil bisher gab es 26 Jahre keinen Ausfall. Aber wenn die ausfallen würden, hätten wir ein richtig großes Problem weltweit, weil alle .com, .net und natürlich auch noch andere Adressen, die sagen wir eher regionaler verteilt sind, tatsächlich ein Sicherheitsrisiko hätten und dementsprechend auch einen Ausfall. Und das ist natürlich weltweit auf wirtschaftliche Prozesse und Co. Durchaus ein Problem. Und VeriSign ist also nicht nur wichtig, sondern die machen auch einen guten Job, weil sie schaffen es offensichtlich auch, das Ganze ordentlich an Laufen zu halten, das weiterzuentwickeln und natürlich dann auch Cybersecurity auf gute Beine zu stellen, dass sie genau diese Nische, die sie eben haben. Sie wachsen nicht wahnsinnig groß, aber sie wachsen zuverlässig, gehen in die richtige Richtung, sind natürlich hochprofitabel, das muss man auch vielleicht mit erwähnen und haben jetzt eine Seitwärtsphase von fast 5 Jahren hinter sich, wo sie einfach diesen wahnsinnigen Anstieg, den sie vorher hatten, mal verdauen konnten und jetzt tendieren sie wieder so Richtung hoch und ich bin selber eingestiegen. Das heißt, Disclaimer weiß, weil das mich wirklich überzeugt, gerade auch aufgrund der Zahlen. Ich glaube, sie sind ein sehr schöner Wachstumswert, der einfach auch sehr viel Cash abwerfen kann, früher oder später. Und es ist ein sehr robustes Geschäftsmodell, Philipp. Ich glaube, da kann man einfach ganz entspannt
Es ist eine Cash-Maschine, das auf jeden Fall. Sie haben wunderbare Kennzahlen. Nach Peter Lynch sind sie ein Average Grower. Das KGV lag historisch bei 31, jetzt bei 24. Die Analysten gehen aber auch davon aus, dass das Umsatzwachstum weniger wird. Ich bin gespannt, wie sie dem Ganzen sich entgegenstellen werden. Vielleicht auch hier mal mit einer Dividende. Die zahlen sie ja im Moment noch nicht aus. Aber irgendwas werden sie machen müssen. Ich glaube, das werden sie auch. Und ich bin gespannt, Marcel, wenn du eingestiegen bist, wie sich die Aktie entwickelt. Ich glaube, langfristig wirst du hier viel Spaß haben, weil eins ist Fakt, das Internet wird es in 10 Jahren auch noch geben.
Wenn sich's durchsetzt.
Wenn sich's durchsetzt. Dann müssen wir mal schauen, ob sich das durchsetzt. Die erste Aktie, die ich heute mitgebracht habe, ist Roper Technologies. Und ich weiß nicht, ob du von Roper schon mal gehört hast.
Ja, ja.
Roper Technologies ist ein Softwareunternehmen, das aber auch noch andere Produkte anbietet, wie Messverfahren etc. Also ein ganz breit diversifizierter Tech-Konzern, also ein Mischkonzern, sagen sie auch selber, aber spezialisiert eigentlich eher auf Nischen-Software. Und eigentlich ist das doch voll dein Business. Ja. Und sie sind richtig stark bei den Margen, bei der Cash-Conversion. Sie übernehmen einiges, deswegen ist die Interest-Coverage nicht so hoch, aber sie haben eine starke Cash-Conversion. Und die Analysten gehen davon aus, dass auch hier wieder das Umsatzwachstum jetzt wieder bei zwischen 7% und 9% in den nächsten Jahren ist. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wenn das stimmt, dass wir hier einen Average-Grower haben, wir hier eine faire Bewertung haben und es sich aktuell lohnen könnte, hier eine erste Position aufzubauen.
Ja. Bin ich ganz bei dir. Gerade auch der Rücksetzer jetzt hat sich ganz gut angeboten, denke ich.
Yes.
Und könnte man durchaus machen. Vor allem sind sie die Dauerläufer, ne? Also es ist eine Frage der Zeit, bis sie dann weiterlaufen. Operieren eben auch sehr gut und buy and hold, ohne großartig sich Sorgen zu machen. Ich glaube, da gehört diese Aktie mit rein in dieses Thema. Ganz klar. Meine zweite Aktie, die ich mitgebracht habe, wurde geschunden aufgrund dieser Nachricht im US-Krankenversicherungsbereich. Mhm. Und ich glaube, hier liegt eher eine Chance als ein Risiko. Also zumindest auf mittelfristige und langfristige Sicht, denn auch dieses Thema wird, wenn es dann umgesetzt ist, irgendwie wieder vergehen. Ne? Also es ist jetzt nichts, was die Branche komplett zerstören wird. Denn wie wir schon immer schön sagen, die Versicherer sind immer am längeren Hebel.
Ja.
Und das ist auch, bleibt auch so. In diesem Fall bringe ich Centene mit. Eine Aktie, also Centene Corporation, eine Aktie, die in meinen Augen da sehr leiden musste, ohne wirklich einen wahnsinnigen Anteil an diesem Apothekengeschäft zu haben. Und sie sind auf ein Niveau gefallen von 2020, das schon mal sehr gut gehalten hat, was eine sehr gute Unterstützung bietet. Ich glaube, davon kann man sich schnell wieder lösen und hat ein gutes, meinen Augen eine gute Bewertung, um hier, auch wenn es nur ein Trade ist, ne, über ein paar Wochen, Monate, kann man hier, glaube ich, schon recht viel rausholen. Man muss nicht ewig investiert sein, man kann vielleicht auch eher auf die Großen setzen, auf United Health Group und Co., aber tendenziell eine gute Chance.
Das KGV mit 8,46 ist natürlich auch ein wirklicher Schnapp.
Ja, finde ich auch.
Also das ist, das Unternehmen ist nicht teuer, schöne Cash-Conversion, die Gewinnrendite ist aufgrund des Abverkaufs natürlich auch brutal hoch. Also Marcel, ich glaube, du wirst hier, auch wenn es für mich kein Kauf ist, aber dein Trade, glaube ich, wird aufgehen und wir tracken das ja auch alles, wie sich diese 4 Investmentideen des Monats immer auch hier entwickelt haben. Die letzte Aktie, die ich heute mitgebracht habe, meine Damen und Herren, ist jetzt die Aktie, die Marcel hat schaudern lassen, positiv. Linde, der Industrie- und Gasanbieter der gesamten Welt. Und ich könnte mir vorstellen, dass aufgrund des Wachstums, dass aufgrund des KGVs die Aktie aktuell nicht günstig bewertet ist, aber fair bewertet sein kann. Sie ist stark bei der Interest Coverage, bei der Cash Conversion, bei der operativen Marge, bei der Bruttomarge. Sie kaufen Aktien zurück, sie erhöhen die Dividenden und die Dividende ist quellensteuerfrei. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wenn man jetzt hier einsteigt, zum Beispiel über einen Sparplan, man langfristig hier sehr, sehr viel Spaß mit dieser Aktie haben
wird. Ja, wer hatte das nicht, der langfristig schon dabei war?
Ja.
Jeder wird das bestätigen und unterschreiben. Die Aktie ist einfach ein Dauerläufer. Par excellence, macht einfach Spaß. Und hier die Chance zu finden zum Einstieg ist schon immer gar nicht so einfach. Insofern jetzt gerade der Rücksetzer sehr verlockend. Ne? Ich habe ja einen Spaßplan, der läuft bei Linde gerade. Ein Spaßplan, der ist schon einmal ausgelöst. Ja. Der ist natürlich ein bisschen minus die erste Position, aber ist ja nicht schlimm, weil wird ja weiter ausgeführt. Und da ist natürlich dankbar, dass es gerade noch ein bisschen fällt. Dann kann man auch mal günstig nachkaufen. Werde ich jetzt auch weiter fortführen, diesen Sparplan. Und ich glaube, da macht man nie, hat man nie einen Fehler gemacht.
Apropos, ich habe ja mein Universal Music Sparplan, ist ja völlig voll mit meinen Dividenden von 2024. Und jetzt heißt es ja schon, die Idee für 25 picken. Und ich habe sie und ich werde sie nächste Woche auf der Weihnachtsfeier picken oder präsentieren sozusagen. Ja. Meine Investmentidee für 25 für mein Depot. Es lohnt sich also, auf unsere Weihnachtsfeier zu kommen.
Ja, okay, hast ja, also du wirst jetzt für heute die Investmentidee gar nicht sagen.
Ne, doch, doch, meine Investment-Idee für heute bringe ich noch mit, aber meine für 25, ich wollte nochmal die Leute ein bisschen anteasern.
Nee, ich verstehe schon, ja, also auch mich hast du jetzt angeteasert.
Weil der Markt ist riesig, der vor ihnen steht, für die nächsten Jahre, und ich glaube, die Aktie wird spätestens im zweiten Halbjahr, weil an der Börse wird ja die Zukunft gehandelt, im zweiten Halbjahr 25 wird die zünden.
Also wahrscheinlich auch ein heißer Kandidat für die Future Starts Now.
Ja, wird, kommt mit rein, 100%.
Okay.
100%. Deine letzte Aktie für heute.
Nee, ja, das war also, schon.
Das war schon. Ja, die Investment-Idee. Deswegen jetzt deine Investment-Idee.
Genau, deswegen war ich jetzt schon. Ich dachte jetzt, Mensch, verschiebst du jetzt die Investment-Idee. Das kannst du uns nicht antun. Hau mal deine raus.
Meine ist tatsächlich die Linde.
Ja, kann ich gut verstehen.
Also, ich glaube hier, Linde wird die Idee werden, diesen Monat. Also, ich kann mir auch nichts anderes vorstellen.
Okay. Bei mir ist es jemand, der aktuell noch weiter ein Bär ist und auch im echten Bärenmodus, in die Aktie konnte nicht wirklich zulegen zuletzt und ist noch weiter gefallen, und das ist die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Was eine schlechte Woche nochmal.
Wahnsinn,
nach,
ne?
Ja, Quartalszahlen und die Dividende halbiert und so weiter. Alles keine schönen Nachrichten. Trotzdem, Umsatzrückgang von 2% ist, ob das jetzt diesen wahnsinnigen Einbruch am Ende ja argumentiert, ist dann die andere Frage. Es ist wahrscheinlich eher so die noch nicht vorhersehbare Trendwende, ne? Dass man sagt, wann geht es denn endlich wieder in Richtung Wachstum. Mhm. Das ist wahrscheinlich so das, was hier schwer im Magen liegt, aber ich glaube, das ist eine schöne Chance, ein echtes Qualitätsunternehmen aus Deutschland aufzustocken. Ich würde hier nicht mit einmal kaufen, sondern tatsächlich eher so einen Sparplan, die Überlegung würde ich hier in den Raum werfen. Kann man einfach mal laufen lassen, also als Investmentidee, der Sparplan auf Carl Zeiss Meditec.
Ich bin total gespannt, weil ich hatte in der Folge 244 Carl Zeiss schon und bin 23% im Minus.
Ja.
Im Einkauf liegt der Gewinn, lieber Marcel.
Ja, richtig. Deswegen Sparplan, weil so könntest du, wenn man das jetzt hätten verfolgt, dann hätte man auch weiter einen Sparplan gezogen, dann hätte man vielleicht jetzt nicht so ein tiefes Minus, sondern ich sag mal, man kann halt die ganze Position verkleinern, also vom Einstiegskurs verkleinern und vielleicht hinten raus stärker profitieren.
Ich freue mich total, dass es heute noch geklappt hat, lieber Marcel.
Jawohl, Dito.
Wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen dritten Advent. Kommt zu unserer Weihnachtsfeier und denkt bitte immer daran, wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tun's einen Gefallen und bleibt dabei bei deinen beiden Aktienbuddies von Modern Value Investing. Bis dahin. Ciao.
Ciao.